Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Sensation in der Physik. Berliner Forscher entdecken seit Jahrzehnten gesuchte magnetische Monopole. Schon gewusst, dass eine elektronische Nase den richtigen Riecher hat? Und natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Theoretisch wurde ihre Existenz schon lange vorhergesagt. Jahrzehntelang haben Forscher nach ihnen gesucht. Jetzt wurden sie erstmals nachgewiesen. Die Rede ist von magnetischen Monopolen. Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie gleich in unserem Schwerpunktbeitrag. Vorher hören Sie wie immer das Geräusch des Monats.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Aufgenommen wurde dieses Geräusch im Forschungsreaktor, der auf dem Gelände des Helmholtz-Zentrums Berlin steht. Worum es sich genau handelt, verrate ich am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Es ist eine wissenschaftliche Sensation. Zum ersten Mal konnten magnetische Monopole experimentell nachgewiesen werden. Diese magnetischen Teilchen, die nur einen und nicht wie üblich zwei magnetische Pole aufweisen sollen, gehören zu den geheimnisvollsten Teilchen in der Physik. Doch obwohl Wissenschaftler aus aller Welt intensiv nach ihnen gesucht haben, hat man bislang nichts gefunden. Bis jetzt. Geglückt ist der Nachweis der magnetischen Monopole am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Professor Alan Tennant und Dr. Jonathan Morris konnten in sogenanntem Spin-Ice erstmals magnetische Monopole nachweisen sowie deren Erzeugung in fester Materie beobachten. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie von Erich Wittenberg.
Irgendwann hat sicher jeder schon einmal mit Magneten gespielt und dabei festgestellt, dass sie zwei unterschiedliche Pole haben, einen Nord- und einen Südpol. Was für den Normalmenschen Allgemeinwissen und selbstverständlich ist, ärgert jedoch die Physiker schon lange. Denn die beiden Pole lassen sich nicht trennen. Schneidet man beispielsweise einen Stabmagneten in zwei Hälften, erhält man zwei Magnete, die beide wieder jeweils einen Nord- und einen Südpol haben. Doch aufgrund theoretischer Berechnungen müsste es eigentlich auch magnetische Monopole geben, also hypothetische Teilchen, die nur einen magnetischen Pol tragen und somit entweder nur magnetischer Nord- oder nur magnetischer Südpol sind. Bislang konnten solche magnetischen Monopole nicht nachgewiesen werden, doch jetzt ist es zum ersten Mal gelungen. Am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie haben Professor Alan Tennant, Dr. Jonathan Morris und ihr Team magnetische Monopole in einem exotischen Material namens Dysprosium-Titanat nachgewiesen. Wie Jonathan Morris erklärt, kristallisiert dieser Stoff in einer ganz bestimmten Geometrie und wird von den Forschern auch Spin-Ice genannt.
This is a material with a special geometry where we have
Dieses Material hat eine besondere Geometrie. Sie besteht aus sogenannten Tetraedern, also dreidimensionalen Formen, wie eine kleine Pyramide aus gleichseitigen Dreiecken. Die magnetischen Momente, also die sogenannten Spins, kann man wie einzelne kleine Magnete betrachten. Sie zeigen ins Innere dieser Tetraeder und das erinnert an die geometrische Anordnung von Wassermolekülen im Wassereis, die im gefrorenen Zustand ebenfalls an den Ecken von Tetraedern sitzen. Deshalb nennen wir das Material Spin-Ice.
Dieses Material beschossen die Wissenschaftler am Forschungsreaktor des Helmholtz-Zentrum Berlin mit Neutronen, die an der Kristallstruktur gestreut wurden. Dadurch konnten die Forscher Rückschlüsse auf die magnetischen Strukturen innerhalb des Kristalls ziehen. Das Ganze passiert im Vakuum bei einer Temperatur von unter einem Grad Kelvin. Das ist nahe dem absoluten Nullpunkt und kälter als das Universum.
Mit dieser Methode können wir das Innere der Probe sehen. Wir bekommen eine Streuung der Neutronen durch die Strings, die die Monopole verbinden. Wenn man nun ein Magnetfeld anlegt, richten sich diese Strings aus. Dadurch verändert sich die Streuung der Neutronen. Das versetzt uns in die Lage, die Signatur der Strings im Inneren des Materials zu messen. Legt man ein stärkeres magnetisches Feld an, verändert man damit die Dichte der Strings und bekommt einen Einblick in die Physik, die sich hier abspielt.
Die Strings, von denen Jonathan Morris spricht, sind, vereinfacht gesagt, ein Netzwerk aus gewundenen Röhren, durch die der magnetische Fluss transportiert wird. An ihren Enden befindet sich jeweils ein magnetischer Monopol. Normalerweise sind diese Strings ineinander verschlungen und verdreht, wie Spaghetti in einer Schüssel.
Wir verwenden hier gerne den Begriff Spin-Spaghetti. Diese sogenannten Dirac-Strings sind wie kleine Schläuche, durch die das magnetische Feld fließt. Die kann man sich vorstellen wie Spaghetti. Wenn kein magnetisches Feld angelegt ist, hat man praktisch eine ganze Schüssel mit gekochten Spaghetti. Sieht man eine Nudel, weiß man nicht, ob sie zu einer anderen gehört. Sie sind alle verknotet. Legt man nun ein magnetisches Feld an, ist das so, als würde man mit einer Gabel in die Spaghetti stechen und die Gabel anheben. Die Spaghetti richten sich aus. Hebt man die Gabel höher, fallen einige herunter. Das entspräche einem stärkeren Magnetfeld. In diesen Spaghetti-Strings fließt das magnetische Feld von einem zum anderen Ende. Und genau dort sitzen die Monopole.
And we can think of them as the spaghetti, and the field flows from the ends of them as the monopoles.
Auch wenn die magnetischen Monopole durch die sogenannten Dirac-Strings miteinander verbunden sind, können sie paradoxerweise doch als separate Einheiten betrachtet werden, erläutert Professor Alan Tennant vom Helmholtz-Zentrum Berlin.
The other thing that you have to consider is the following, that the strings like a one-dimensional object.
Ein String ist ein eindimensionales Objekt in einem dreidimensionalen Raum. Und die Anzahl der Atome, mit denen wir es im Kristall zu tun haben, ist schlicht astronomisch. Tatsächlich aber entzieht sich solch ein langer String unserer Beobachtung im dreidimensionalen Raum. Damit kann man die Enden der Strings eigentlich als frei betrachten. Die erstmals nachgewiesenen magnetischen Monopole sind genau genommen keine Teilchen. Vielmehr entstehen sie durch das Zusammenspiel zahlreicher Atome im Spin-Eis. Dennoch ist die Entdeckung der seit Jahrzehnten gesuchten Monopole eine wissenschaftliche Sensation. Sie bestätigt das theoretische Gebäude der Physik und wird, so Alan Tennant, zu einem neuen Verständnis der Materie führen.
It's a fundamental challenge to understand actually what is possible in matter. What can nature actually do? So it's fundamental.
Es ist eine fundamentale Herausforderung zu verstehen, was in Materie alles möglich ist und was die Natur wirklich tun kann. Das gibt dieser Forschung eine tiefe Bedeutung. Aber es gibt noch weitere Gründe, hier genau hinzuschauen. Denn diese magnetischen Ladungen verhalten sich wie eine neue Art von Teilchen, die grundlegend neue Eigenschaften aufweisen und die zu völlig neuen Technologien führen können.
Cooperative new particles with new properties have very definite properties and they can lead to completely new technologies.
Damit verlassen wir fürs Erste die abstrakte Welt der magnetischen Monopole und widmen uns der Raumfahrt. Wie wichtig dort ein guter Riecher sein kann, hören Sie jetzt in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass eine elektronische Nase den richtigen Riecher hat?
Mitten im Gesicht ist sie platziert, die Nase. Zentral ist allerdings nicht nur ihre Lage im Gesicht, sondern bekanntlich auch ihre Bedeutung für den Geruchssinn. In der Nase sitzen nämlich die Riechsinneszellen. Und damit können nicht nur wohlriechende Düfte erschnuppert, sondern auch Gefahren wie schlecht gewordenes Essen erkannt werden.
Doch eine gute Nase kommt nicht nur der Gesundheit zugute, sondern auch der Weltraumforschung. Helmholtz-Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt setzen für ihre Arbeiten eine ganz besondere elektronische Nase ein. Diese Nase ist ein tragbares Gassensorsystem, das den richtigen Riecher für Verunreinigungen durch Mikrobakterien hat. In Weltraumfahrzeugen können sich nämlich auf kalten Materialoberflächen, in deren Umgebung Kondenswasser vorhanden ist, beispielsweise Bakterien und Pilzarten breitmachen. Diese unerwünschten Passagiere soll die Supernase nun aufspüren. Das elektronische Riechorgan kann Gerüche erlernen und diese sogar wiedererkennen. Es soll damit verhindern, dass Glas, Plastik und Kabelteile von Weltraumfahrzeugen durch verschiedene Bakterien und Pilzarten beschädigt werden. Ihren ersten Riecheinsatz hat die Spürnase nun bei einem simulierten Testflug zum Mars, dem Mars-500-Flug.
Der Mars-500-Testflug soll 105 Tage dauern. Riecht also nach viel Arbeit, sowohl für die Supernase als auch für die Forscher. Ein realer Hin- und Rückflug zum Mars kann ungefähr 500 Tage dauern. Da man nicht riechen kann, was auf so einer Reise alles passiert, ist der Mars-500-Flug ein wichtiger Test, bei dem neben dem Einsatz des elektronischen Riechorgans auch weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Und wer weiß, vielleicht wird bald aus der grauen Theorie ein echter Flug zum roten Planeten.
Von der Raumfahrtforschung kommen wir noch einmal zurück zum Helmholtz-Zentrum Berlin und unserem Geräusch des Monats. Auch wenn die Forschung, die hier betrieben wird, schon ziemlich abstrakt ist, lautlos ist sie nicht. Was Sie hier hören, ist eine Gaskältemaschine. Sie wird bei bestimmten Neutronen-Streuexperimenten eingesetzt und sorgt für Temperaturen von unter 2 Grad Kelvin. Das ist nur wenig wärmer als der absolute Nullpunkt. Diese unglaublich niedrige Temperatur erreicht die Maschine durch eine Druckentspannung von Helium. Für die wechselnden Druckverhältnisse des Gases sorgt ein Drehventil, das in Betrieb diese zwitschernden Töne von sich gibt. Damit ist dieser Helmholtz-Podcast denn auch zu Ende. Ich hoffe, Sie sind auch im nächsten Monat wieder mit dabei. Machen Sie es gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.